Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, geht es nicht auch ohne Ehe? Das Thema ist nicht ganz glücklich formuliert. Natürlich, es gibt viele Unverheiratete und es geht auch, nicht? Aber das ist nicht gemeint, Sie verstehen. Ich möchte, um mitten ins Thema reinzukommen, eine biblische Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die heute beinahe passiert sein könnte. Da waren Jungen aus einem reichen Hause. Und durch allerhand Wirren, wie ja heute auch Familien auseinanderkommen, wird er aus dem Elternhause rausgerissen, kommt in ganz fremdes Land und landet auf dem Sklavenmarkt. Damals wurden die Menschen offiziell wie Kühe auf dem Markt verkauft. Und da steht dieser junge Mann von zu Hause aus verwöhnt, ein netter Kerl, verzweifelt, nicht? Man kann ihn kaufen. Und da kommt ein netter Herr daher, ein außerordentlich einflussreicher. Es war in Ägypten und dieser Herr war Hauptmann der Leibwache des Königs. Leute, die im Dritten Reich waren, die würden verstehen, wenn ich sage, Sepp Dietrich, so. Einflussreicher Mann, großes Haus, Haus voll Sklaven, der kauft den Josef, so hieß er, und nimmt ihn mit in sein Haus. Und die Bibel erzählt es nun außerordentlich knapp, aber ich kann mir so vorstellen, wie der Josef zuerst ganz unten anfängt, Mülleimer ausleeren und Schuhe putzen. Aber bald kommt sein Herr dahinter, dass mit diesem Jungen was Besonderes los war. Er hatte mit seinem Gott einen Bund gemacht. Er wolle im Heidenland ihm gehören. Und darum hat er ganz bestimmt zwei Dinge nicht getan, die jeder Sklave tat. Er hat nicht geklaut, Sie verstehen, ja? Sollte ich der Elterngeneration sagen, was heißt, ja? Und hat nicht gelogen. Das erzählt die Bibel nicht so ausführlich, aber wir können uns denken, dass der Herr Potiphar hieß er, sagte, das ist ja großartig. Einer, der mich nicht bestiehlt und nicht belügt, dem kann ich vertrauen. Sagen Sie, wissen Sie jemand, dem Sie das sagen könnten? Ich kann dir mein Portemonnaie geben. Ich weiß, du lügst nicht und stiehlst nicht. Ist selten, nicht? Der Herr Potiphar vertraut also diesem Josef immer mehr an. Und schließlich sagt die Bibel so schön, er ließ ihn alles machen, die ganze Leibwache und alles. Er regierte die Sklavenherden in seinem Hause. Herr Potiphar kümmerte sich um nichts mehr, außer dass er aß und trank. Das konnte ihm keiner abnehmen. Inzwischen war der Josef rangewachsen. Er war ein einflussreicher Mann, nur eben Sklave. Er trug elegante Anzüge, waren gepflegt. Und nun geschieht es, dass die junge Frau des Potiphar ihr Auge auf ihn wirft, so heißt in der Bibel. Sie merkt auf einmal, das ist ein strahlender Jüngling. Und ich kann mir vorstellen, wie sie ihm deutlich macht, du, ich bin verrückt nach dir. Ich liebe dich. Und Josef tut, als sähe er es nicht. Und dann ist so ein heißer, schwüler Mittag. Und da kommt Josef durch dieses Gemach, wo sie auf ihrem Divan liegt, und da springt sie auf und packt ihn am Gewand. Und nun geht sie aufs Ganze, Josef, schlafe bei mir. Ich bin überzeugt, dass dieser junge Mann auch die Hunde im Keller bellen hörte, dass er auch Funken vor den Augen gesehen hat. Aber dann geschieht etwas Merkwürdiges. Er schiebt den Hand dieser Frau zurück und sagt, wie sollte ich solch ein Übel tun und wieder den lebendigen Gott sündigen? Ich kann nicht. Ich weiß, dass Gott da ist. Die Frau hat schrecklich rar genommen, das können Sie im ersten Buch Mose nachlesen. Das ist eine tolle Geschichte. Diese Frau hat sich gerecht dafür, dass der Josef sie verachtet. Er hat sie gar nicht verachtet. Aber er sagte, ich kann nicht. Gott ist da. Spüren Sie, meine Freunde, dass da zwei Welten aufeinanderprallten. Die Welt der Frau Potiphar und die Welt des Josef. Und die beiden Welten wollen wir uns jetzt erstmal ansehen. Ne? Zunächst die Welt der Frau Potiphar. Ich verstehe diese Frau. Ich glaube, dass sie sehr einsam war. Sie lebte in großen Gesellschaften. Sie hatte viele Partys. Von Grunde war sie todeinsam. Und das versteht der Mensch von heute. Denn er ist mitten im Gewimmel der Menschen einsam. Frauen können furchtbar einsam sein neben ihrem Mann und umgekehrt. Und nun verbündet sich diese Einsamkeit mit dem schrecklichsten Macht, die es in unserem Leben gibt, mit der Sexualität. Und nun sucht Frau Potiphar Erlösung von der Einsamkeit. Josef schlaft bei mir. Als Josef sagt, ich kann nicht, da ist Gott, versteht sie es gar nicht. Sie versteht es gar nicht. Sie ist überzeugt, da ist doch nichts dabei. Passen Sie jetzt mal gut auf. Sie ist überzeugt, Sexualität hat mit Gut und Böse gar nichts zu tun. Und damit sind wir mitten in der Gegenwart. Denn der Mensch im Jahre 1965 ist überzeugt, dass Sexualität mit Gut und Böse nichts zu tun hat. Wenn ich einen totschlage, das ist böse. Wenn ich einen bestehle, das ist böse. Wenn ich ein Mädchen liebe, das hat doch damit nichts zu tun mit Gut und Böse. Sehen Sie, wir leben genau in der Atmosphäre wie vor 3000 Jahren in Ägypten, Frau Potiphar. Es ist etwas Merkwürdiges, wie drei Mächte dafür gesorgt haben, dass der Mensch von heute überzeugt ist, Sexualität hat nichts mehr mit zu tun mit Gut und Böse. Das ist erstens die Filme, nicht? So ein erotischer Film, der dann zeigt, wie schön Ehebruch ist. Der unverstandene Mann findet endlich Kuss-Großaufnahme, nicht wahr? Endlich das verständnisvolle Herz. Und das sollte er nicht nachgeben. Ha. Zweitens die Psychiater. Die haben uns unablässig erklärt, wie gefährlich verdrängte Sexualkomplexe sind. Und heute hat schließlich das ganze Volk ein Sexualkomplex. Es gehen nur noch Romane, wo mindestens 5 Schlafzimmer-Szenen vorkommen, nicht? Und wenn ich mir so in dem lieben, ordentlichen Bad Cannstatt, das ist doch ein solides Städtchen hier, wenn ich mir hier die Zeitungskioske ansehe, da wird mir übel, nicht? Wird mir übel, was da so am Rande hängt. Wir haben alle miteinander Sexualkomplex, man kann bloß noch denken, nicht? So kleine Mädchen von 15 ab, denken bloß noch Jungs, Jungs, Jungs. Und umgekehrt, ne? Und der Mann um 50 kriegt eine Panik, es entgeht ihm doch mal was. Gott sei Dank, da ist die Sekretärin. Verstehen Sie, wir sind, so lange haben wir Angst gehabt vom verdrängten Sexualkomplex, bis wir alle miteinander einen Komplex haben. Und das dritte, die Bücher, die modernen Romane. Da war so ein Krach neulich, dass in Düsseldorf ein paar junge Leute aus dem Jugendbund moderne Romane verbrannt haben. Da hat jeder zugeredet. Kirchenleitungen, Pastoren, Welt und Bürgermeister und wer konnte. Mir war es interessant, dass die jungen Leute gar nichts mehr gesagt haben. Die haben den Mund gehalten. Und ich habe den Eindruck, es hat kaum einer verstanden, um was es ihnen ging. Es ging ihnen darum, dass in diesen Büchern auch bedeutender Schriftsteller das Sexuelle jenseits von Gut und Böse steht. Wenn Sie ein Buch von Krass lesen, den berühmten Günter Grass hier, so, ne? Wir haben nicht mehr einen kleinen, wir haben jetzt einen großen Schnurrbart. Da spielen die geschlechtlichen Dinge eine wahnsinnige Rolle, sonst wäre nicht so berühmt. Aber sie sind jenseits von Gut und Böse. Sie haben mit Gut und Böse nichts zu tun. Und die jungen Leute haben ganz deutlich das Gefühl, das stimmt doch nicht. Eine Sache, die für jedes Leben so wichtig ist, die kann doch nicht einfach bei Gut und Böse ausgeklammert sein. Das stimmt doch nicht. Da haben sie ganz richtig das Empfinden. Und wie oft kriege ich von jungen Leuten gesagt, wir kriegen keine Antworten in der Kirche. Was meinen Sie mit Antwort? Dass uns keiner mehr sagt, was auf diesem Gebiet, das uns bedrängt, eigentlich gut und böse ist. Sehen Sie, wir tun, als wenn das jenseits von gut und böse ist, aber empfinden ganz deutlich, das stimmt nicht. Da steht eines Tages so ein Pärchen vor mir, ich vergesse nicht. Also, so, sie so ein richtiges Flittchen. Und er so in ihrem Schlepptau, wie das so geht, des Menschen Hörigkeit. Und wie sie vor mir stehen, sage ich, was mit euch los ist, das sieht man 7 Kilometer gegen den Wind. Und darauf wirft sie sich in die Brust und sagt, da ist doch nichts dabei, Herr Pastor. Da ist doch nichts dabei. Ich hörte förmlich die ganze Zeit, unsere Zeit reden. Da ist doch nichts dabei. Das schreit das Kino, das schreit die Bücher, das sagen die Psychopathen. Mensch, du musst dem Lauf lassen. Ist doch nichts dabei. Ich habe den beiden jungen Leuten, und jetzt bitte müssen Sie wieder sehr aufpassen, gefragt, wer hat denn eigentlich zu sagen, ob da was dabei ist? Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Nicht der Pastor. Ganz richtig. Auch nicht Tante Auguste mit ihren alten Vorstellungen. Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Also angefangen vom Flirt, nicht? Bis hin zum Ehebruch und zur Hurerei. Wer hat denn eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Und meine Freunde, spitzen Sie Ihre Ohren. Ich meine, es gibt nur einen einzigen, der sagen kann, was gut und böse ist. Nämlich der Herr der Welt, der lebendige Gott. Wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen Gott gibt, dann können Sie tun, was Sie wollen. Dann sehen Sie nur, ach, passen Sie auf, dass Sie mit dem Schutzmann in Konflikt kommen. Aber dann können Sie tun, was Sie wollen. Aber ich sage Ihnen, Gott lebt. Und zwar nicht ein Gott, der Naturkraft ist oder Tiefe des Daseins, sondern der Schöpfer Himmels und der Erden und Herr und Richter der Welt, er lebt. Es müsste so sein, wenn wir den Namen Gott aussprechen, dann müsste es uns kalten Rücken runterlaufen. Vor Schrecken, dass wir stundenweise leben, ohne mit ihm zu rechnen. Wenn mir einer sagt, weißt du denn das, woher weißt du so sicher, dass Gott lebt? Dann antworte ich ihn nur ganz kurz, weil er in Jesus, seinem Sohn, sich geoffenbart hat. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder böser Wille. Und ich sage Ihnen, Gott lebt. Und Sie werden alle miteinander, ob Sie ihn leugnen oder nicht, das ist ganz wurscht, Sie werden vor ihm stehen und über Ihr Leben Rechenschaft ablegen. Ich habe heute noch ein Wort aus dem Munde Jesu gelesen. Es ist nichts Heimliches, das nicht an den Tag kommen wird. Ich sehe hier christliche alte Häupter. Es sind in Ihrem Leben vielleicht noch Dinge, an die Sie nicht gern denken. Es ist nichts, das nicht an den Tag kommen wird. Dieser heilige, lebendige Gott, mit dem wir unerhört frech umgehen, das kann gar nicht gut gehen. Das kann ja nicht gut gehen. dass wir tun, als wenn er nicht da wäre. Dieser Gott hat zu sagen, was gut und böse ist. Und damit komme ich aus der Welt der Frau Potiphar zur Welt des Josef. Josef kannte Gott. Und er wusste den Willen Gottes. Und da sagte er, ich fürchte Gott. Und ich habe mich entschlossen, seinen Willen zu tun. Und ich bin glücklich dabei geworden. Sehen Sie, die Frau Potiphar hat sich grauenvoll gerecht. Und ich bin überzeugt, der Josef war die ganze Zeit überzeugt, dass die Frau Potiphar eine sehr unglückliche Frau ist. Denn das ist die große Lüge. Frau Potiphar, wenn wir sie jetzt hier haben könnten, da würde ich sagen, Frau Potiphar, wie konnten Sie einen Josef verführen wollen? Da hätte sie gesagt, ja, ich habe eben freie Ansichten. Das verstehen Sie als Pfarrer nicht. Ich habe freie Ansichten. Und dann würde sie viel von Freiheit geredet haben. Und da würde ich gesagt haben, Frau Potiphar, Sie sind ja gar nicht frei. Sie sind ja wie ein Galeerensträfling. Wissen Sie, wie Galeeren waren? Die wurden gerudert, riesige Ruder. Und die Sträflinge, die sie rudern mussten, waren angekettet. Und wer zu schwach war und nicht mehr mitkam, der wurde zerquetscht. Man musste mit im Tempo. Und so muss der Mensch heute im sexuellen Tempo mit. Wie viele Mädels sind unglücklich? Wie viel Ehen unglücklich. Man muss mit, man kann nicht mehr raus, ich bin angekettet. Aber ich habe freie Ansichten. Ja, hier. Verzeihen Sie, in der Kirche und im Übertragungssaal, ich hatte einen Vogel gemacht, so, nicht? Josef sagt, ich habe mich entschlossen zu fragen, was will Gott? Liebes junges Volk, überlegen Sie mal bitte, ob Sie mir nicht recht geben. Entweder gibt es keinen Gott und dann können Sie tun, was Sie wollen. Oder Gott lebt. Dann müssen Sie fragen, was will Gott auch auf diesem Gebiet. Aber das geht nicht an, dass Sie christlich sein wollen und an dieser Stelle Gott ausklammern. Da irrt Günter Grass und all die guten Männer oder bösen Männer. Da irren Sie. Wenn Gott lebt, dann muss ich fragen, was will Gott? Und jetzt fragen wir, was hat denn Gott für Willen auf dem Gebiet des Geschlechtlichen? Hat das Gott offenbart? Das hat er offenbart. Und nun muss ich Ihnen mal persönlich was sagen. Sehen Sie, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr, also vom 16. bis 18. Lebensjahr, ganz gottlos. Als ich 18 war, war ich Offizier im Ersten Weltkrieg. Es war alles tot, ich führte eine Batterie im aktiven Regiment. War ein Kerl. Wenn ich zu Pferde meine 80 Pferde sah, meine 120 Mann, mit 18 Jahren war man ein Kerl, nicht? Und ich lebte völlig ohne Gott. Und war gepeitscht von meinem Trieb. Und dann trat mir Gott in den Weg, darum rede ich von ihm. Ich rede nicht theoretisch von ihm. Ich bin auf ihn geprallt, wie einer mit dem Auto gegen die Mauer fährt. Es war schrecklich. Ich wusste, dass Gott lebt. Und da war etwas vom Ersten, was ich tat, dass ich mich fragte, was will er denn eigentlich? Ich erzähle nachher weiter, wie ich zum Glauben kam und Frieden mit Gott bekam. Aber das gehört dann zum Ersten. Ich kann nicht einfach weitermachen. Und nun will ich Ihnen sagen, was Gottes Wille auf dem Gebiet des Geschlechtlichen ist, was der Josef wusste. Wir sind jetzt in der Welt des Josef. Erstens, Gott sagt Ja zu unserem Geschlechtlichkeit. Es ist nicht so, wie Tucholsky mal sagt, von hier, von der Brust aufwärts bin ich Christ und abwärts bin ich Heide. Das ist dummes Zeug. In der Bibel steht gleich im Anfang, Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Gott schuf uns auch in unserer Geschlechtlichkeit. Und darum spreche ich jetzt offen drüber. Ich wünschte, dass die jungen Männer und Männer, die hier sind, mal kapierten, das hat Gott mich als Mann geschaffen. Mit all seinen Nöten, die das bringt, muss ich ja dazu sagen. Und mich als Frau. Das Erste, dass das ganze Gebiet nicht ein Tabu ist, wo ich überhaupt nur verstohlen, sündigen kann, sondern ich darf es vor dem Angesicht des heiligen Gottes wissen, er hat mich als Mann geschaffen. Ich lebe nicht als Hampelmann, ja? Und wenn ich so viele Männer ansehe, die an den Drähten der Mädels da tanzen, dann denke ich, um Gottes Willen, sie meinen, sie wären Männer und sind Hampelmänner. Na, und Hampelfrauen, ja, oder Hampelmädchen. Das Erste, dass Gott ja dazu sagt. Aber da sage ich gleich das Zweite. Weil die Sexualität eine ungeheure Macht ist, schützt der lebendige Gott sie durch die Ehe. Gottes Wille ist nochmal die Ehe der Treue und der Liebe. Darum ist die Ehe eine ganz große Sache. Ach, ihr alten Ehekrüppel, die ihr hier sitzt. Wie lauft ihr einander her? Dass es manchmal ganz übel wird. Viele Ehen kommen mir vor, in so manchen guten Stuben trifft man so Blattpflanzen, da ist so Staub drauf, nicht? So kommen so mir so viele Ehen vor, so verstaubt. Darf ich mal ein Wort dazu sagen? Da kam junge Frau und klagte über ihren Mann. Da sage ich, hör doch schon auf. Haben Sie ihn gar nicht mehr lieb? Er sagt, natürlich habe ich ihn lieb, aber wenn er so... Ich sage, hören Sie mal, haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn lieb haben? Das brauche ich doch nicht jeden Tag zu sagen. Doch, habe ich gesagt. Das will der Mann jeden Tag so gern hören. Am nächsten Tag kam der Mann angebraust. Meine Frau, ich sage, hören Sie mal, haben Sie nicht mehr lieb? Doch, aber wenn Sie so... Haben Sie ja heute Morgen gesagt, dass Sie lieb haben? Das kann ich doch nicht dauernd sagen. Doch, sage ich. Das will eine Frau gern jeden Tag hören. Verstehen Sie? Man sollte eine Ehe so führen, als wenn sie jeden Tag neu beginnt. Das ist furchtbar nett. Ich bekam heute einen Brief von meiner Frau. Wir sind über 40 Jahre verheiratet, wo sie mir eine entzückende Liebeserklärung gemacht hat. Nicht? Das hat mich gefreut. Eine Ehe ist, das ist der Wille Gottes, eine ganz große Sache. Ich darf noch mal das sagen, dass mal ein großer Gottesmann erklärt hat, als der Sündenfall kam und die Menschen wurden aus dem Paradies getrieben in die Welt, die Dorn und Disteln trägt, da durften sie nur zwei Dinge mitnehmen, den Sonntag und die Ehe. Das sind Erinnerungen ans Paradies. Und nun denke ich mit Schrecken, wie viele Ehen Erinnerungen an die Hölle sind und nicht ans Paradies, nicht? Und ich bitte die anwesenden Eheleute, vielleicht heute Abend mal ganz neu anzufangen, ja? Nur mal ganz von vorne. Sagen Sie, wir haben uns viel zu vergeben, vergib du mir. Nicht, du hast allerhand angestellt, dann ist schon verkehrt. Sondern man muss selber sagen, vergib du mir. Meine Freunde, Gott schützt die Sexualität durch die Ehe. Der Wille Gottes, er sagt ja zur Sexualität, er schützt sie durch die Ehe. Und Gott wacht über die Ehe. Und als Drittes, darum will Gott eine reine Jugend. Die Sexualität gehört nach dem Willen Gottes nicht außerhalb der Ehe. Ich höre förmlich euer Gebrüll, Mensch, bist du rückständig. Soll das bitte mit Gott ausmachen. Glauben Sie, Gott wechselt seine Ansichten, weil unsere Zeit mal wieder gerade ein bisschen aus den Pantinen gekippt ist? Das sollen Sie ja nicht glauben. Die Bibel nennt das Hurerei. Und da steht das schreckliche Wort in der Bibel. Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Es war in einer Hamburger Kirche, wo ich dieses Wort mal sagte. Da sprang ein Mädel auf, ein Blondes, und brüllte mitten rein. Ich möchte solche Dinge nicht mehr hören. Und dann ging sie mit ihren Hacken da, das klappt. Durch den Mittelgang raus. Da habe ich gesagt, Moment mal, Fräulein, was gibt's? Drehte sie sich rum. Ich sage, ich habe Ihnen nicht ein paar religiöse Dinge zu sagen, auch nicht meine Meinung, sondern den Willen des lebendigen Gottes, vor dem Sie einmal stehen werden. Jetzt können Sie gehen. Gott will eine reine Jugend. Gott will, dass Sie dem Ehepartner, den Sie vielleicht noch gar nicht kennen, die Treue halten. Damit gar keine Verwechslung kommt, will ich also ganz deutlich sagen, vorehelicher Geschlechtsverkehr ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Ehescheidung ist Sünde. Lesbische Liebe, verstehen schon, wie es angeht, ist Sünde. Homosexualität ist Sünde. Vor dem heiligen Gott. Sie können bis ans Ende der Welt laufen, Sie laufen ihm nicht weg. Sehen Sie, ich musste Ihnen zunächst mal sagen, den Willen Gottes. Josef wusste darum, er war entschlossen, den Willen Gottes zu tun. Und darum sagte der Frau Potiphar, ganz egal, was draus wird, Frau meines Chefs, nein, ich kann nicht. Ich bin überzeugt, dass er in einer ungeheuren Versuchung war, dem Augenblick, wie die Frau Potiphar ihn packte und sagte, schlafe bei mir. Aber die Wirklichkeit Gottes war noch stärker als das Rauschen seines Blutes. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir endlich mal wieder lernen, Gott ernst nehmen. Wenn man Gott nicht ernst nimmt, dann lebt man schräg, man lebt an der Wirklichkeit vorbei. Ich habe das Bild gebraucht, wenn Sie über die Autobahn gehen, zwischen Köln und Düsseldorf, wo es ganz belebt ist, und warnt Sie einer, da sagen Sie, Mensch, ich glaube da nicht dran, und gehen drüber. Dann ist ganz egal, ob Sie dran glauben oder nicht, Sie werden platt gefahren wie eine Wanze, nicht? 5 Wagen gleich über Sie weg. Und so ist Gott Wirklichkeit. Ob Sie dran glauben oder nicht, Ihr Leben ist falsch und schief und im Dunkeln, in Finsternis, weil er da ist. Und nun müssen Sie wählen zwischen der Welt des Josef und der Welt der Frau Potiphar. Und sehen Sie, wenn ich jetzt weiter nichts zu sagen hätte, dann wäre ich entsetzlich unglücklich. Denn ich weiß doch, ich erzähle Ihnen die biblische Geschichte nochmal. Ich erzähle Ihnen nochmal eine Geschichte aus der Bibel. Da steht der Sohn Gottes, der Herr Jesus, eines Tages und lehrt ein paar Leute. Auf einmal kommt ein aufgeregter Menschenhaufen. Führer des Volkes und Pöbel. Und in der Mitte schleppen sie eine hübsche junge Frau, die Bluse halb zerrissen, und schleppen sie vor Jesus und sagen, Herr, diese Frau haben wir ertappt im Ehebruch. In unserer Bibel steht, dass der Ehebrecher sterben muss, als Gebot Gottes. Du bist immer so barmherzig. Sage, ob sie sterben muss oder nicht. Da sagt Jesus, ja, nach dem Gesetz Gottes muss sie jetzt gesteinigt werden. Sie hat ins Angesicht Gottes hinein gesündigt. Also, das Volk jubelt. Im Moment, sagt Jesus. Ich habe noch was zu sagen. Sie hat den Tod verdient. Wer jetzt ohne Sünde ist, wer ganz rein ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt er sich und schreibt etwas in den Sand. Das möchte ich gern wissen. Vielleicht hat er einen Namen in den Sand geschrieben. Ich möchte gern, dass er meinen Namen in das Buch des Lebens schriebe. Die Gottlosen werden in den Sand geschrieben, heißt in der Bibel. Sie können so hochmütig sein, an Gott vorübergehen ein Leben lang, dann wissen Sie, dass Ihr Name im Sand geschrieben ist. Ich weiß es nicht, was er schrieb. Ich möchte es gern wissen. Und als er sich aufrichtet, ist nur noch die junge Frau da. Und da steht in der Bibel, sie waren hinausgegangen von ihrem Gewissen überführt. Auf Einmal war jedem eingefallen, seine Fantasien, seine schmutzigen. Was war das damals für eine Geschichte? Auf einmal fiel jedem, wissen Sie, ein. Eigentlich müsste man mich auch steinigen. Und dann waren sie weggeschlichen. Und da steht die Frau, vom Gericht Gottes gerettet durch Jesus. Als ein Denkmal steht sie da. Gottes Zorn über ihr und Jesus hat sie gerettet. Da sagt Jesus, fange neues Leben an. Geh, aber fange neues Leben an. Sündige ihn fort nicht mehr. Und sehen Sie, ich muss jetzt Ihren Blick auf Jesus richten. Ich könnte diesen Vortrag nicht halten, wenn ich jetzt nicht von Jesus reden dürfte. Sehen Sie, wenn wir dabei gewesen wären, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Sie sind die Heilsarmee-Leute, Pfarrer, liebe alte Christen. Wollen Sie aufstehen und sagen, ich hätte den Stein werfen können? Ich hätte ihn nicht werfen können. Ich nicht. Und Sie auch nicht. Und das ist ja unheimlich, was wir hier für eine Sünderversammlung sind, ja? Was ist hier im Verborgenen, was vor Gottes Augen offen liegt? Und sehen Sie, darum waren die Leute so schrecklich dumm, dass sie wegliefen von Jesus. Im Gewissen überführt. Als ich im Gewissen überführt wurde, dass Gottes Zorn über mir ist und ich seine Gebote mit Füßen getreten habe und ich nicht mehr aus noch ein wusste, da bin ich zu Jesus hingelaufen. Und diese Leute mit ihrem schlechten Gewissen, die wegliefen, die hätten zu Jesus hinlaufen sollen. Und wenn hier Sünder sind, mit schmutzigen Gedanken und Gebundenheiten und Sünden der Vergangenheit und jungen Leuten, die nicht wissen, wie sie fertig werden sollen, laufen sie jetzt nicht weg von Jesus, wie diese Narren da in der biblischen Geschichte, sondern zu Jesus hin. Wer ist Jesus? Da sagt mir einer, Jesus war ein Mensch wie wir, sage ich, so ein ausgekochter Unsinn, hat sogar im Spiegel gestanden, aber trotzdem ist es Quatsch, nicht? Wenn Jesus ein Mensch war wie wir und Prophet oder Religionsstifter, sage ich, habe nicht so viel Interesse dran. Wenn mir das einer erzählt, da sage ich, da meinen Sie offenbaren anderen. Ich rede von dem Jesus, den der lebendige Gott zu uns geschickt hat. In diese Schmutz- und Dreckwelt hinein, um uns zu erretten von unseren schmutzigen Sünden. Das ist so eine komische Sache, dass ich oft höre, junge Leute meinen, Christentum ist was für die Alten. Ihr seid doch im Kampf momentan, ja? Ihr braucht ein Heiland. Da hat Gott die Mauer zerschlagen, die zwischen ihm und uns ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das göttliche Leben haben. Bitte gehen Sie mit mir im Geist wieder, wie jeden Abend, nach Golgatha, auf diese Höhe vor den Toren Jerusalems. Und da sind drei Kreuze. Links, der ist ein Sünder wie Sie und ich. Rechts, der ist ein Sünder wie Sie und ich. Aber der in der Mitte. Der in der Mitte. Der mit der Dornenkrone. Die Hände, die die Welt schufen, sind angenagelt. Oh, wir müssen jetzt alle auf Jesus sehen, den Gekreuzigten. Oh, Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone, bleiben Sie vor ihm stehen. Sohn Gottes, warum hängst du da? Und da sagt er, du verstehst vielleicht noch nicht ganz, aber wenn man dich herausreißen wollte aus dem Zorn Gottes und aus deinem bösen Herzen und aus all deinen schrecklichen Triebhaftigkeiten. Das ging nicht einfacher als das. Ich sterbe dafür. Er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten und darum lebt er. Und darum können Sie ihn anrufen. Und darum konnte ich draußen in Frankreich Jesus finden. Wissen Sie? Sie können jetzt nach Hause gehen und sagen, Herr Jesus, sieh doch mal mein ganzes Drecksleben an. Ich möchte nicht mehr weglaufen von dir, zu dir hinkommen. Dann werden Sie erfahren, Jesus deckt meine Vergangenheit zu. Ist wunderbar. Dass meine Vergangenheit ausradiert werden kann. Am jüngsten Tag nicht mehr die Rede ist davon. Die Vergebung der Sünden. Jesus schenkt ein neues Herz. Oh, ich vergesse nicht, wie ich damals Gott begegnet war und Jesus noch nicht kannte. Da bin ich mal an einem Frühlingstag, da waren wir hinter der Front durch einen herrlichen Frühlingswald geritten. Überall blühten Primeln und ich war so unglücklich. Ich hatte Angst vor Gott. Und da habe ich gedacht, ich möchte Frieden mit Gott. Das müsste doch wunderbar sein. Dass ein Kerl wie ich aus allem Dreck, so ein windiger Leutnant, Frieden mit dem gewaltigen Gott hätte. Aber da müssten zwei Sachen passieren, habe ich mir ganz klar gemacht. Erstens müsste meine Vergangenheit ausradiert werden. Und zweitens müsste ich eine andere Gesinnung haben. Denn ich liebte die Mädels, nicht? Ich muss ein anderes Herz kriegen. Und dann kriegte ich ein Testament in die Hand und da stand drin, dass Jesus Sünder errettet. Jesus löscht die Vergangenheit aus. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Sagen Sie ihm Ihre Sünde und lassen Sie sich reinwaschen. Und ich will meinen Geist in euch geben und will neue Leute aus euch machen. Sehen Sie, ich kann dir das nur so kurz skizzieren. Ich möchte Sie auf die Spur hetzen, dass Sie anfangen, das Neue Testament zu lesen und Jesus zu suchen. Und wissen Sie, das Christentum ist nicht ein Dogma, über das man diskutiert. Wir hängen die Diskussion zum Hals raus. Also furchtbar. Sondern Christenstand ist ein Ich-Du-Verhältnis. Ein Ich-Du-Verhältnis, dass ich nun mit diesem lebendigen Jesus reden kann. Also wenn es schief geht oder Sie kommen in Versuchung, Herr Jesus, sieh mal, da bin ich also furchtbar im Druck. Darf ich es einfach mal sagen? Man darf sein Herz vor ihm ausschütten. Und im Augenblick, wo Sie Jesu Eigentum werden, sind Sie Kind Gottes und haben Frieden mit dem lebendigen Gott. Ich möchte schließen mit einem kleinen Beispiel, das ich gerne erzähle. Sehen Sie, ich habe vorhin das Wort gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ach, diese schmutzige Welt. Wenn ich bloß einen Kiosk ansehe, habe ich schon nicht mehr lieb. Nee. Und Gott hat sie lieb, da bleibt einem der Atem weg. Aber er lässt nicht alles durchgehen. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden. Die anderen bleiben verloren. Gott will sie retten, für sie ist Jesus gekommen. Aber sie können auch die Verlorenheit wählen. Das ist eine Entscheidung, die Entscheidung ihres Lebens. Auf dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern Leben haben. Und ich möchte zum Schluss Ihnen deutlich machen, was heißt denn an Jesus glauben. Ich flog mal zurück, weil hatte ich Vorträge in Oslo gehabt, in Norwegen, und musste am, zwar am Samstag, und ich sollte am Sonntag in einer großen Versammlung in Wuppertal sprechen. Und dann sollten wir in Kopenhagen landen, und da war so Nebel, das Flugzeug kreiste und wurde nach Malmö dirigiert. Da waren wir in Schweden. Das war der einzig nebelfreie Flughafen. Und da kam eine Maschine um die andere und da waren Gedränge schließlich. Man fand schon keinen Stuhl mehr. Und ich sagte, ich muss weg. Und einmal wurde bekannt gegeben, es fliegt jetzt noch eine viermotorische, damals gab es noch keine Strahlmotoren, eine viermotorische Maschine von der PA nach Süden. Man weiß nicht, ob sie in Hamburg, Düsseldorf oder Frankfurt oder Stuttgart landen kann, aber wer unter allen Umständen weg will, soll mit. Und da schrie neben mir auf einmal eine Dame, da fahre ich nicht, man weiß ja nicht bei dem Nebel. Ich sage, Sie brauchen ja nicht Nebel, bleiben Sie ruhig hier. Ich war mit einem österreichischen Freund zusammen und er sagte auch, ja, ist ja komisch, der Start jetzt, wir waren inzwischen auch eingenebelt. Und da in dem Moment geht der Pilot an uns vorüber. Ich vergesse nicht dieses ernste, gesammelte Gesicht. Er wusste es jetzt nicht ganz einfach, der Start. Und so eine vollbesetzte Maschine. Und da zeige ich meinem Freund, Zimmer hier, da sagt er, da kann man Vertrauen haben, da kann man einsteigen. Und dann stiegen wir ein. Ich bin dann in Frankfurt gelandet, wieder nicht in Essen. Es war schon abenteuerlich. Wir stiegen ein. In dem Moment, wie man den Fuß auf die erste Stufe stellte, hatte man Boden verlassen. Nun war man dem Mann ausgeliefert. Und sehen Sie, das heißt Glauben, dass ich überlege, wem kann ich mein Leben anvertrauen? Und da wüsste ich keinen anderen als Jesus. Es hat keiner so viel getan für mich wie er. Er ist auferstanden von Toten. Bitte Sie, das Sieg über den Tod. Auf alle, dass alle, die an ihn glauben, das heißt, ich steige bei ihm ein. Ich verlasse meinen bisherigen Boden und sage, wem anders sollte ich mich ergeben? O König, der am Kreuz verblich. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergieße sich, dir schwöre ich zu der Kreuzesbahn als Streiter und als Untertan.